Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Heute spricht Marcel Malgo zu Ihnen und sein Thema lautet Die untauglichen Priester. Vorher singt jedoch die Gemeinde noch das bekannte Lied Solang mein Jesus lebt. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema, wie angekündigt, die untauglichen Priester, und wir gehen miteinander wiederum zum Propheten Malachi. Und zwar Malachi 2, 1 bis 9. Und jetzt möchten wir zuerst diese Stelle lesen, Malachi 2, 1 bis 9. Ist wiederum ein Text, der nicht sehr freudig klingt in unseren Herzen. Und doch, es ist Wort Gottes, es steht in der Bibel und wir müssen auch über diese Dinge nachdenken. Die untauglichen Priester, Malachi 2, 1 bis 9. Und nun, ihr Priester, dies Wort gilt euch. Wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebaoth, so werde ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, womit ihr gesegnet seid. Ja, verfluchen werde ich euren Segen, weil ihr es nicht wollt zu Herzen nehmen. Siehe, ich will euch den Arm zerbrechen und den Unrat eurer Festopfer euch ins Angesicht werfen, und er soll an euch kleben bleiben. So werdet ihr dann erfahren, dass ich solches Wort über euch habe ergehen lassen, damit mein Bund mit Levi bestehen bleibe, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab. Und ich gab ihm Furcht, dass er mich fürchtete und meinen Namen scheute. Verlässliche Weisung war in seinem Munde, und es wurde nichts Böses auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig und hielt viele von Sünden zurück. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Ihr aber seid von dem Wege abgewichen und habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung und habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Darum habe ich euch auch verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Bis soweit das Wort Gottes. Das sind Worte an die Priester des Alten Testamentes. Also können wir mit beruhigtem Herzen sagen, Halleluja, sie gelten uns nicht. Und dann sind wir fertig, dann können wir die Bibel schließen und dann können wir uns freuen, dass der Herr uns das nicht sagt, sondern nur denen. Und dann hat der Fredi Peter schon etwas vorweg gesagt, da freue ich mich darüber. So ganz kurz hat er erwähnt, wir sind ja was? Berufen zu Königen und Priester in und durch Jesus. Also, nichts damit, dass wir sagen, es gilt nicht uns, sondern es gilt uns. Übrigens, was sagt das Neue Testament über die Ereignisse des Alten Testamentes und über die Tatsache, dass das alles aufgeschrieben wurde? Ich lese es Ihnen vor, nach der Schlachterbibel, 1. Korinther 10, Vers 11. Das alles, was jenen widerfuhr, ist ein Vorbild und wurde zur Warnung geschrieben für uns, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also, klarer kann es nicht, wenn wir glauben, dass wir in der Endzeit leben, in den letzten Tagen, vor der Entrückung. Da müssen wir mehr denn je was das Alte Testament lesen, es in uns aufnehmen, hören, was Gott uns sagt. Für die, heißt es hier, die in den letzten Tagen leben, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also alles ist uns aufgeschrieben zur Warnung und wir sollen danach hören. Ja, wir sind Priester des neuen Bundes. Ich gehe nachher darauf ein. Und dieses Priestertum wird herrlich vorgeschattet im ganzen Alten Testament. Und wenn wir sagen, dass dieses Priestertum vorgeschattet wird aus dem Alten Testament, das heißt vom Priestertum des Alten Testamentes, dann hat alles, was das Alte Testament über Priestertum allgemein sagt, Bedeutung auch für uns, Priester des neuen Bundes. Also, es gilt uns. Wie lesen Sie überhaupt die Propheten? Oder lesen Sie überhaupt diese schweren Bücher? Wie lesen Sie diese Kapitel, die manchmal so schwer sind? Sie müssen sich immer fragen, was sagt Jesus Christus zu mir? Und das ist die Frage auch heute Morgen. Jetzt wollen wir zuerst einmal einen Blick auf das neutestamentliche Priestertum werfen, damit Sie auch verstehen, was das beinhaltet. Was ist das neutestamentliches Priestertum? Was bedeutet das? Was ist sein Inhalt? Sehen Sie, und grundsätzlich dürfen wir hier Folgendes sagen. Die Legitimität des neutestamentlichen Priesterdienstes ist ausschließlich in Jesus Christus zu finden. Das haben wir bereits zitiert. Ich lese es Ihnen jetzt noch einmal vor. Offenbarung 1, Vers 6. Und er, das ist Jesus Christus, hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott, seinem Vater. Das ist das Grundlegende, das Fundament des neutestamentlichen Priestertums. Legitim in Christus. Er hat uns gemacht zu Priestern. Also, alle Gläubige, Sie alle, wenn Sie gläubig sind, jeder, der wiedergeboren ist, ist in und durch Christus berufen zu einem neutestamentlichen Priestertum. Vergessen Sie das nicht. Sie alle, wenn Sie glauben an Christus und sein Blut in Anspruch genommen haben, dürfen teilnehmen an neutestamentlichen Priesterdienst. Ja, was beinhaltet das nun? Jetzt will ich Ihnen vier Arten von neutestamentlichem Priestertum aufzeigen. Vielleicht gibt es mehr, vielleicht haben Sie auch andere Gedanken darüber. Wir bleiben bei diesen vier. Der wichtigste neutestamentliche Priesterdienst ist der, dass jeder einzelne Gläubige sich immer wieder aufs Neue völlig dem Herrn ausliefert. Das ist Priesterdienst, dass er sich Gott zum Ganzopfer gibt. Ich lese Ihnen das vor. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Opfer, Priesterdienst. Das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist der wichtigste Priesterdienst im Neuen Testament. Und weil das so ist, wird in diesem Sinne im Neuen Testament von der Gemeinde gesprochen als der heiligen Priesterschaft. Stellen Sie sich vor. Und dem königlichen Priestertum. Das sind so Ausdrücke, die überlesen wir, aber ich lese es Ihnen vor. Es sind bekannte Worte. Petrus sagt es so, 1. Petrus 2, Vers 5 und Vers 9. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Gaben, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und dann Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Das müssen wir uns heute sagen lassen. Wir sind verpflichtet, neutestamentlich gesehen, an einem Priesterdienst teilzunehmen. Und deshalb ist das Wort so immens wichtig, was wir heute lesen. Malachi 2, 1 bis 9. Untaugliche Priester. Ich sage Ihnen, die gab es damals viele. Das ist ja ein negativer Text, könnte man sagen. Aber es gibt es ja auch heute innerhalb der Christen. Also, der wichtigste Priesterdienst, ich gebe mich immer wieder neu als Ganzopfer. Jetzt, zweitens. Ein ganz wichtiger Priesterdienst, neutestamentlicher Priesterdienst. Die Gemeinde Jesu hat die priesterliche Aufgabe, einer verlorenen Welt das Lamm Gottes zu verkünden. Das ist priesterliche Arbeit, priesterlichen Dienst. Paulus sagt es wörtlich. Ich lese Ihnen das vor. Römer 15, 16. Damit ich, schreibt er, ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Also Evangelisation, Menschen zu Christus führen, Menschen zu Christus bringen, das ist Priesterdienst. Das ist neutestamentlicher Priesterdienst. Ich zitiere noch einmal in diesem Zusammenhang 1. Petrus 2, Vers 9, habe ich vorhin schon gelesen. Er sagt, ihr seid die königliche Priesterschaft, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also, das ist sehr wichtig, ja. Das erste, wichtigste, das ist auch das Fundament, das müssen sie immer wieder tun. Sie geben sich als Ganzopfer, Priesterdienst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das zweite, das ist ihre priesterliche Aufgabe, dass sie in welcher Art auch das sein mag, einer verlorenen Welt das Lamm Gottes näher bringen. Das heißt nicht, dass jeder predigen muss oder Traktate verteilen, aber jeder hat eine Möglichkeit zu beten, ein Zeugnis zu sein. Drittens, und jetzt sage ich Ihnen etwas, was Sie vielleicht erstaunt, nach Matthäus 18, Vers 18 und Johannes 20, Vers 23, also laut diesen zwei Stellen, hat Jesus seinen Jüngern priesterliche Vollmacht gegeben, in seinem Namen Menschen für das Himmelreich zu binden und andererseits der Macht des Feindes zu entbinden. Das sind auch so Stellen, die lesen wir und denken, ja, was muss ich damit? Ich will es Ihnen ganz kurz sagen, die Jünger bekamen die Vollmacht, bußfertigen Sünden die Vergebung in Jesus Christus anzuerkennen, es auszusprechen, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, sie zu binden an Jesus. Und gleichzeitig bekamen sie die Vollmacht, beladene und zum Teil belastete Menschen in Jesu Namen dem Teufel zu entreißen. Das ist entbinden. Wir denken hier manchmal an so Dinge, ach, das ist ja fast wie wenn man mit okkult beladenen Menschen arbeiten und beten muss. Nein, jetzt vergessen Sie einmal das Wort okkult. Immer dann, wenn Sie einen Sünder zu Jesus bringen, dann entbinden Sie ihn der Hölle und binden ihn an Christus. Das ist binden und entbinden. Und ich sage Ihnen, das ist priesterlicher Dienst. Das gehört an und für sich zum Zweiten, was Sie gesagt haben. Aber ich erwähne es extra. Das ist Priesterdienst. Jetzt lese ich Ihnen kurz die Stellen. Matthäus 18, 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, soll im Himmel gelöst sein. Johannes 20, 23, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Diese sogenannte Schlüsselgewalt hat nichts damit zu tun, dass der Papst meint, er sei ein Nachfolger des Apostels Petrus, und hätte jetzt dessen Vollmacht bekommen. Nein, das sind ganz einfach Handlungen aufgrund des geschehenen Sieges von Golgatha. Und vielleicht ist Ihnen das neu, aber ich sage es Ihnen. Von daher sind diese Handlungen nicht auf eine Gruppe von besonders Auserwählten, zwischen Anführungszeichen Priestern, beschränkt. Irgendwelche große Prediger oder weiß nicht was, sondern grundsätzlich der ganzen Gemeinde, wir haben es gelesen, der ganzen heiligen Priesterschaft übergeben. Sie müssen mit diesen Gaben arbeiten, wuchen, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Im Glauben Sünder zu Jesus bringen, lösen, entbinden, an Jesus binden. Das ist Priesterdienst, neutestamentlich. Natürlich Gerade das wirkt sich auf den einzelnen Gläubigen verschieden aus. Wir machen da kein Schema. Aber grundsätzlich gilt auch dieser neutestamentliche Priesterdienst für alle Kinder Gottes. So, jetzt habe ich noch einen vierten Priesterdienst. Und das muss ich einfach auch sagen, neutestamentlich. Viertens, und dies natürlich nicht zuletzt, übt jeder wiedergeborene Mann und Vater einen besonderen Priesterdienst aus, indem er seinem Hause als Hauspriester vorsteht. Zum einen sagt Paulus zu Timotheus: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Können Sie nachlesen, 1. Timotheus 2, Vers 8. Dieses Wort allein zeigt schon ziemlich klar auf eine besondere geistliche Verantwortung des Mannes hin, auf einen persönlichen Priesterdienst. Und das will ich Ihnen kurz erklären, was ich darunter verstehe. Sehen Sie, die Bibel sagt uns Männern nicht nur, und jetzt zitiere ich zwei Bibelstellen: Ihr Männer, liebt eure Frauen. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Das ist Kolosser 3, Vers 19, Epheser 2, Vers 28. Das ist nicht das Einzige, was die Bibel uns Männern sagt über die Ehe. Hier wird die natürliche Liebe angesprochen. Was sagt die Bibel auch? Jetzt hört Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Epheser 5, Vers 15. Wissen Sie, hier ist nicht mehr die Rede über natürliche Liebe, sondern über priesterliche Liebe, geistliche Liebe des Mannes zu seiner Frau. Und wenn wir Männer das verstehen würden, wir würden vielleicht anders umgehen in manchen Situationen. Lieben mit der Liebe, mit der Jesus uns liebt. Stellt euch einmal das vor. Das hat nichts mehr zu tun mit der natürlichen Liebe. Das wird ja auch behandelt in der Bibel. Liebt eure Frauen. Die Männer sollen ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Das sind Worte, die kennen wir. Aber nun sagt Paulus, Epheser 5, Vers 15, und das ist Priesterdienst, Hauspriesterdienst eines jeden Mannes. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das bedeutet für uns Männer, dass wir unsere Frauen nicht nur an unserer Seite haben und natürlich lieben, sondern dass wir sie auf dem Herzen tragen und geistlich lieben. Als Oberhaupt der Familie habe ich dafür zu sorgen, das klingt vielleicht ein bisschen komisch in Ihren Ohren, aber ich sage es Ihnen. Als Oberhaupt der Familie habe ich dafür zu sorgen, dass es meiner vom Herrn geschenkten Gehilfen auch innerlich gut geht. Nicht, dass wir vom Zahltag den gewissen Teil bringen, so, da hast du dein Haushaltsgeld. Jetzt wuchere damit. Nein, dass wir sie auf dem Herzen tragen. Damit liebe ich sie, wie Christus mich liebt. Ich denke, das ist unter anderem der Sinn des Petruswortes aus 1. Petrus 3, Vers 7. Unter anderem, ja? Schlachterbibel. Ihr Männer, wohnet mit Vernunft bei dem weiblichen Teil als dem Schwächeren und erweiset ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht gehindert werden. Also Sie können selber darüber nachdenken, was das alles bedeutet. Aber hier ist ein tiefer Sinn. Geistliche Liebe, priesterliche Liebe. Ja, dass der Ehemann tatsächlich Priesterdienste an seiner Frau zu erfüllen hat, das will ich Ihnen zeigen mit einem anderen Wort. Ihr liebe Schwester, nehmt es mir nicht übel, was ich jetzt lese. Da schreibt doch der Paulus in 1. Korinther 14, 34, wie in allen Gemeinden der Heiligen, so sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen untertan sein, wie auch das Gesetz sagt. Und jetzt fährt er fort. Jetzt kommen wieder die Männer. Vers 35, wenn sie etwas lernen möchten, die Frauen, sollen sie daheim ihre Männer fragen. Das ist sehr altmodisch, nicht wahr? Aber ich sage Ihnen, das steht in der Bibel. Ich habe mir Folgendes gesagt, wir Männer müssen imstande sein, zu Hause in dem Sinn Priesterdienst zu verrichten, dass wir unseren Frauen geistlich Rede und Antwort stehen können. Wir müssen in der Lage sein, sie zu unterweisen. Das ist sehr altmodisch. Heute ist es doch umgekehrt. Nicht wahr? Also ich bin schon in manchem Haushalt gewesen. Da fragt man sich so, wer wird jetzt beten? Die Männer schweigen in allen Sprachen. Und die Frau betet. Und dann am Schluss habe ich erlebt, Max, bitte lies jetzt noch was. Die Frau reicht ihm die Bibel. Ich sage Ihnen, das ist total verkehrt. Es ist altmodisch, aber es ist schriftgemäß. Der Mann ist der Hauspriester. Und wir müssen sogar Priesterdienst verrichten an unseren Frauen. Und was unsere Kinder betrifft, den Männern wird gesagt, damit beende ich diesen Punkt, in zwei Stellen, Epheser 6, Vers 4, Kolosser 3, Vers 21, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wissen Sie, was das ist? Priesterdienst. Da ist nicht mehr die Rede über nur natürliche Erziehung, was ohnehin die Mutter besser macht, geben wir es zu. Aber da ist die Rede über geistliche Erziehung. Erziehung in der Zucht und Ermahnung des Herrn, das ist Priesterdienst. Es ist mein Anliegen, dass wir uns das zu Herzen nehmen, wir Männer. Neutestamentlicher Priesterdienst ist, dass wir als Hauspriester unserem Hause vorstehen, in der Liebe Jesu, und Priesterdienst verrichten, wie wir es jetzt besprochen haben. So, das sind diese vier neutestamentlichen Priesterdienste. Ich wiederhole sie noch einmal ganz kurz. Erstens, der wichtigste neutestamentliche Priesterdienst ist der, dass der einzelne Gläubige sich völlig dem Herrn ausliefert, sich selbst Gott zum Opfer bringt. Das ist das Höchste. Der höchste Priesterdienst, neutestamentlich gesehen. Zweitens, die Gemeinde Jesu hat die priesterliche Aufgabe der Welt, ihren Herrn zu verkündigen. Drittens, Jesus Christus hat seinen Jüngern und damit auch uns die priesterliche Vollmacht gegeben, in seinem Namen Menschen für das Himmelreich zu binden und andererseits der Macht des Feindes zu entbinden. Und viertens, jeder wiedergeborene Mann und Vater übt einen besonderen Priesterdienst aus, indem er seinem Haus als Hauspriester vorsteht. So, und jetzt gehen wir wieder zum Text. Malachi 2. Jetzt sind wir hoffentlich alle überzeugt, dass dieser Text nicht nur Priestern des Alten Testamentes gegeben wurde, sondern uns allen, Männer, Frauen, Kinder. Und jetzt müssen wir uns den Text genauer anschauen. Und wenn wir das tun, da werden wir mit Schrecken feststellen, und das haben wir schon festgestellt beim Lesen, dass wir es ausschließlich mit was? Mit untauglichen Priestern zu tun haben in diesem Text. Stellt euch vor, ausschließlich. Also, das wäre schön, wenn Gott sagen könnte, ja, einer ist unter euch, der steht gerade vor mir, wie ich es Aaron befohlen habe, als ein wahrer Priester. Nein, der ganze Text negativ. Der ganze Text, könnte man sagen, durchsäuert von untauglichen Priestern. Und das ist erschütternd. Das ist erschütternd. Und zunächst spricht der Herr nun gegenüber diesen Priestern eine Warnung aus, nämlich sie sollten ihm unbedingt zuhören. Und diese Warnung lese ich ihnen. Er sagt ihnen Malachi 2, Vers 2, wenn ihr es nicht hören, noch zu Herzen nehmen werdet, dass ihr meinem Namen die Ehre gebt, spricht der Herr Zebot, so werde ich den Fluch unter euch schicken und verfluchen, womit ihr gesegnet seid. Ja, verfluchen werde ich euren Segen, weil ihr es nicht wollt zu Herzen nehmen. Ich muss Ihnen sagen, das Wort mutet mich fast unheimlich an. Was sagt der Herr hier? Er sagt, ich werde verfluchen, womit ihr gesegnet seid. Das bedeutet, etwas, was seinem Ursprung nach ein Segen war und sein sollte, wird zum Fluch. Warum? Weil sie nicht hören möchten. Und was das für die damaligen Priester bedeutet, erklärt ihnen Gott auch. Vers 3. Ich will euch den Arm zerbrechen, den Unrat eure Festopfer euch ins Angesicht werfen. Er soll an euch kleben bleiben. Dieser Vers wird in verschiedenen Übersetzungen verschieden übersetzt. Wahrscheinlich schwer zu übersetzen, aber der Sinn ist folgender. Gott sagt, ich werde eure Festopfer, das Gute eines Priesters, werde ich zu Unrat werden lassen. Und damit wird was? Segen zu Fluch. Opfer, etwas Positives. Das, was ein Priester bringen durfte, wird zu Unrat, Segen wird zu Fluch. Und das muss ich Ihnen und mir, uns allen sagen, dass auch wir Priester des neuen Bundes damit konfrontiert werden können. Segen wird zu Fluch. Und zwar aus demselben Grunde wie damals, wo wir sehen, dass sie nicht hören wollten. Das war ja die Drohung, wenn ihr nicht hören wollt. Das ist auch in unserem Leben so. Da wo wir dem Herrn trotz vielfältiges Reden nicht recht geben, ihm nicht zuhören, da kommt der Moment, und ich kläre Ihnen das kurz, dass sich Segen in Fluch verwandelt. Wissen Sie, dann kommt früher oder später der Moment, wo die segensreiche, innige Verbindung nach oben wie mit einem Messer durchtrennt wird. Und dann wird etwas, was Segen sein sollte, zum Fluch. Ich sage Ihnen, und vielleicht haben Sie die traurige Erfahrung auch gemacht, es gibt nichts Schlimmeres im Leben eines Christen, wenn er merkt, die Verbindung ist unterbrochen. Das ist wie ein Fluch. Wenn ich mit Hilfe des Telefons einen Notarzt erreichen kann, weil irgendjemand schwer erkrankt ist, dann ist in einem solchen Moment das Telefon ein großer Segen. Ein großer Segen. Wenn aber die Leitung unterbrochen ist, wird dasselbe Telefon für mich zum Fluch. Denn obwohl ich den Hörer in den Händen habe, kann ich nichts damit anfangen. Sehen Sie? Segen, Fluch. Einmal ist das Telefon ein Segen, ein anderes Mal ein Fluch. Und das geschieht im Leben von Kindern Gottes auch. Wir müssen es einander sagen. Dann, wenn wir nicht hören, so wie es hier in Malachi steht. Gott sagt, dann kommt das. Segen wird zu Fluch. Lasst uns immer gut zuhören, wenn der Herr spricht. Es gibt nichts Schlimmeres hier auf Erden als eine Verbindung nach oben, die durchtrennt ist. Das ist ganz schlimm. Das ist ein Fluch, der vorher ein Segen war. Nachdem der Herr nun diese Drohung ausgesprochen hat, Segen wird sich in Fluch verwandeln, erklärt er nun auch, warum er diese Drohung ausgestoßen hat. Und jetzt kommen wir immer mehr zum Kern unserer Botschaft. Er erklärt jetzt, warum. Vers 4, Malachi 2. So werdet ihr erfahren, dass ich solches Wort über euch ergehen lassen habe. Und jetzt kommt es. Damit mein Bund mit Levi bestehen bleibe, spricht der Herr Zebaoth. Meine Brüder und Schwestern, der Bund mit Levi, das ist der alttestamentliche Priesterbund. Wir haben hier die Parallele gezogen zum neutestamentlichen Priestertum. Und alles, was ich Ihnen jetzt sage, nehmen Sie es persönlich. Sehen Sie, es ging Gott dem Herrn damals einzig und allein um das levitische Priestertum, das er als eine heilige Institution eingestellt hatte, das aber im Begriff stand, hier in Malachi, zugrunde zu gehen. Warum? Weil untaugliche Priester am Werk waren. Und ich möchte nicht einfach negativ daherreden, aber ich glaube, dass heute in dieser Endzeit mehr denn je eine schwere Last auf Gottes Herzen liegt. Warum? Weil er Folgendes konstatieren muss. Das neutestamentliche Priestertum, stellt euch vor, gestiftet mit dem Blute des Sohnes, ist mancherorts am Zerfallen. Und besonders das Erste, Hingabe. Herr, ich lege mich auf den Altar, völlig ganz. Natürlich wird das noch gepredigt, nicht nur hier. Wir müssen diesen Hochmut nicht haben, wir wären die Einzigen. Es gibt andere Orte auch, aber in manchen Orten wird es nicht mehr gepredigt. Und manche Gläubige lehnen das ab. Eher immer mit diesem Hingeben, sich hingeben, sich auf den Altar legen, Heiligung. In Christus bin ich frei. Und wenn man dann ihr Leben ansieht, erschreckt man ob solche Freiheiten. Damals gegenüber den Priestern Israels erklärte der Herr genau, wie herrlich er das levitische Priestertum eingestellt hatte und wie er sich das vorgestellt hatte und wie es jetzt aussah. Das lesen wir noch einmal in der Schlachterbibel, Malachi 2, 5 bis 7. Und jetzt denken Sie an heute, ja? Und ich werde es Ihnen nachher versuchen zu erklären, was das zu bedeuten hat für heute. Also, Malachi 2, Vers 5. Mein Bund mit ihm, sagt Gott, mit Levi, war Leben und Friede. Ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde. Nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir friedsam und rechtschaffen. Und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn des Priesters Lippen sollen die Erkenntnis bewahren. Aus seinem Munde soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn, der Heerscharen. Ihr aber seid vom Wege abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele am Gesetz Anstoß genommen haben. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Also das ist so ergreifend. Auf der einen Seite, und irgendwie merkt man eine Leidenschaft. Gott spricht leidenschaftlich darüber, wie er den Bund mit Levi eingestellt hat, was seine Gedanken waren und wie es am Anfang war. Und dann auf der anderen Seite, aber ihr habt es kaputt gemacht. Und ich will nicht negativ sein, aber ich muss es doch sagen, heute ist das auch so. Gott, der Herr, hat in und durch seinen Sohn das herrliche neutestamentliche Priestertum gestiftet. Aber was ist davon zu sehen? Sicher, an vielen Orten auf dieser Welt wird das neutestamentliche Priestertum mit größter Sorgfalt wahrgenommen. Sicher, es gibt viele, viele, viele treue Kinder Gottes. Ebenso sicher gibt es aber auch viele untaugliche Priester. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie identisch das levitische Priestertum, das Gott hier im Malachi so leidenschaftlich beschreibt, wie identisch dieses Priestertum mit unserem neutestamentlichen Priestertum ist. Und wenn Sie das erkennen, dann kommen Sie nicht mehr umhin, um diese Worte aus Malachi 2 persönlich zu nehmen und zu sagen, Herr, du redest zu mir. Wir kommen als Gemeinde nicht umhin, Malachi 2 als direktes Reden Gottes für unsere Zeit zu sehen. Gott fängt damit an, Malachi 2, Vers 5, dass er sagt, mein Bund mit ihm, mit Levi, war Leben und Friede und ich verlieh ihm beides. Das ist eine ganz tiefe prophetische Botschaft. Das weist hin nach was? Nach der Legitimität des neutestamentlichen Priesterdienstes. Das haben wir vorhin gelesen. Offenbarung 1, Vers 6. Und Jesus hat uns zu Königen und Priestern gemacht, vor seinem Gott und Vater. Das alte Priestertum, das alttestamentliche Priestertum, hat Gott selber, der Vater, gestiftet. Malachi 2, Vers 5. Ich verlieh ihm das alles. Und so hat das der Sohn im Neuen Testament gemacht, neutestamentliches Priestertum. Er hat uns zu Priestern gemacht. Und jetzt fährt Gott weiter, Malachi 2, Vers 5. Und er, Levi, fürchtete mich und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Wissen Sie, was wir hier sehen? Den ersten, wichtigsten neutestamentlichen Priesterdienst, den es gibt. Dass der einzelne Gläubige sich völlig dem Herrn ausliefern muss. Sich selbst Gott zum Opfer bringen soll. Ich sage Ihnen, das ist so identisch. Er fürchtete mich. Ehrfurcht vor meinem Namen. Das weist hin auf diesen Priesterdienst, neutestamentlich. Ich gebe mich dem Herrn vollkommen. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Ich lege mich auf den Altar. Dann fährt Gott weiter. Vers 6 von Malachi 2. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde. Nichts Verkehrtes war aus seinen Lippen gefunden. Hier sehe ich die zweite Art, die wir besprochen haben von neutestamentlichem Priesterdienst, dass die Gemeinde Jesu die priesterliche Aufgabe hat, der Welt ihren Herrn zu verkünden. Hört noch einmal die Worte. Das Gesetz der Wahrheit in seinem Munde. In seinem Mund. Er spricht darüber. Nichts Verkehrtes war aus seinen Lippen. Das ist Evangelium. Dann fährt Gott weiter, auch in Vers 6 von Malachi 2. Und er, Levi, wandelte mit mir friedsam und rechtschaffen. Jetzt hört. Und brachte viele zur Umkehr von der Missetat. Hier wird doch unmissverständlich auf die dritte Art neutestamentlichen Priesterdienstes hingewiesen, die wir vorhin kurz besprochen haben, auf die Tatsache, dass Jesus seinen Jüngern Vollmacht gegeben hat, zu binden und zu entbinden, zu binden und zu lösen. Er brachte viele zur Umkehr von der Missetat. Wie identisch. Altes Testament, Neues Testament. Und dann hören wir der Herr noch sagen in Vers 7 von Malachi 2. Denn des Priesters Lippen sollen die Erkenntnis bewahren. Und aus seinem Munde soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Hier sehen wir zwischen den Zeilen, was? Den Hauspriester, der innerhalb seines Hauses dafür sorgen muss, dass die Erkenntnis bewahrt bleibt. Der dafür da ist, dass man ihm das Gesetz erfragt. Haben wir vorhin gelesen. Der in dem Sinne ein Bote des Herrn ist, dass er zum geistlichen Oberhaupt der Familie gesetzt wurde. Meine Brüder und Schwestern, wie klar redet Gott heute Morgen zu uns aus diesem Malachi-Text. Alttestamentliches Priestertum, identisch mit dem neutestamentlichen Priestertum. Wie klar hält Gott uns vor, wie heute unser Priestertum aussehen soll und wie es vielleicht nicht aussieht im Moment. Und die große Frage ist jetzt, wie sieht es aus? Wie sieht unser Priestertum aus? Ist es so beschaffen, wie Gott uns dies durch Malachi vorlegt? So leidenschaftlich, ja? Leidenschaftlich höre ich Gott reden. Ist das neutestamentliche Priestertum, für das Jesus sein Blut auch vergoss, ist es so, wie Gott das bezweckte, schon im alten Bund, als er den Bund mit Levi schloss? Damals den Priestern Israels musste der Herr sagen, ihr seid vom Wege abgewichen, ihr habt viele zu Fall gebracht durch falsche Weisung und habt den Bund mit Levi verdorben, spricht der Herr Zebaoth. Malachi 2, Vers 8. Wir könnten es mit anderen Worten so sagen, ihr seid alles untaugliche Priester. Denn es ist genau das Entgegengesetzte von dem geschehen, was hätte geschehen sollen. Anstatt dass ihr bei mir bliebet, seid ihr abgewichen vom Wege. Anstatt dass ihr Sünder zu Umkehr brachtet, habt ihr viele zu Fall gebracht. Anstatt dass ihr bei meinen Worten bliebet, habt ihr falsche Weisung verkündet. Anstatt dass ihr in meinem Bund bliebet, habt ihr den Bund verdorben. Über jeden Punkt könnte man eine Predigt machen. Schlussendlich kommt dann auch diese traurige Aussage des Herrn an die damaligen Priester, Malachi 2, Vers 9. Darum habe auch ich euch verächtlich und unwert gemacht vor dem ganzen Volk, weil ihr meine Wege nicht haltet und die Person ansieht, wenn ihr Weisung gebt. So, jetzt knüpfen wir gleich hier an, ja, bei diesem Wort. Darum habe ich euch verächtlich und unwert gemacht. Wir knüpfen hier an. Wie traurig, und um jetzt diese Worte zu gebrauchen, wie verächtlich, ja, wie unwert sieht heute das Leben mancher neutestamentlichen Priester aus. Wie schwach stehen heute manche Christen da, weil sie bekennen müssen, ich bin ein untauglicher Priester, völlig untauglich. Welch Schaden wird heute durch diejenigen unter den Kindern Gottes verursacht, die ihren Priesterdienst schnöde versäumen. Und wissen Sie, ich denke immer da an das Erste, das Wichtigste, das Grundlegende, ohne dass wir nicht auskommen. Was ist neutestamentlicher Priesterdienst? Herr, hier bin ich, ich gebe mich dir völlig hin. Ich gebe dich mir als Ganzopfer. Das ist Priesterdienst des neuen Bundes. Und das müssen Sie jeden Tag tun. Wann haben wir das letzte Mal getan? Wie unwert, geistlich gesehen, sieht unser Leben aus diesbezüglich. Ich frage uns alle, uns jeden, persönlich mit tiefem Ernst, wo sind die Priesterseelen, die von ganzem Herzen den wichtigsten Priesterdienst ausüben, indem sie sich dem Herrn immer wieder ausliefern als Ganzopfer? Wo sind die Priesterseelen, die einer verlorenen Welt den Heiland verkünden, auch sei das nur durch ein lebendiges Zeugnis ihres Wesens? Wo sind die Priesterseelen, die in Jesu Namen Menschen für das Himmelreich binden und andererseits der Macht des Feindes entbinden? Wo sind sie? Wo sind Familienväter, die als Priesterseelen ihrem Hause in der rechten Weise vorstehen? Um es zusammenfassend zu sagen, wo sind heute die Priesterseelen, die in göttlicher Vollmacht neutestamentliche Priesterdienst ausrichten? Wo? Wir müssen mehr denn je heute, diese Endzeit, den Priesterdienst des Neuen Testamentes erfüllen. Aber das wird nicht möglich sein, wenn wir nicht die richtige Ausrüstung haben. Und das ist Vollmacht von oben. Es fehlt an Vollmacht. Mancher Familienvater hat keine Vollmacht. Es ist wie leeres Gerede, wenn er betet oder liest. Manch hat keine Vollmacht, wenn er Menschen von Jesus erzählen möchte. Wir brauchen Vollmacht. Wie bekommen wir diese? Das ist jetzt mein letzter Punkt. Wie bekomme ich Vollmacht? Sodass ich als neutestamentlicher Priester ganz neu meinen Mann stehen kann, meine Frau stehen kann. Das heißt, den Dienst so verrichten, wie Gott das will. Wie er das so leidenschaftlich gesagt hat, durch Malachi. Wie bekomme ich Vollmacht? Ja, da könnten wir vielleicht allerlei jetzt sagen. Ich sage es Ihnen mal auf diese Art. Indem wir ganz neu zu Herzen nehmen, was es überhaupt heißt, ein Priester des Herrn zu sein, was die Bedingungen sind, was unbedingt dazugehört. Das haben wir vielleicht vergessen. Sehen Sie, als Gott der Herr durch Malachi in so warmen Worten bezeugte, wie er sich den Bund mit Levi ausgedacht hatte, ja, wie er den Priesterdienst eingestellt hatte, da beginnt er mit folgenden Worten. Jetzt gehen wir noch einmal zu Malachi 2, Vers 5. Da sagt er, mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab. So, und dann kommt diese ganze Aufzählung, ja, wie Levi gewesen ist, wie er sein sollte. Jetzt bleiben wir aber bei diesen Worten, diesen Anfangsworten. Mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab. Was bedeutet das? Ich sage Ihnen, hier werden wir mit den Bedingungen des neutestamentlichen Priesterdienstes konfrontiert. In diesen Worten, Leben und Frieden, liegt alles. Diese Worte des Bundes mit Levi charakterisieren sowohl den alttestamentlichen als auch den neutestamentlichen Priesterdienst. Diese Worte sind der Schlüssel zu neuer Vollmacht im Priesterdienst. Das heißt, wenn wir sie jetzt verstehen, in uns aufnehmen und in die Praxis umsetzen. Sind Sie ein untauglicher Priester? Dann hören Sie jetzt bitte zu, was in diesen Worten des Bundes verborgen liegt. Gott sagt, ich gab ihnen Leben und Frieden. Wenn Sie das Wesen dieser Worte erfassen, akzeptieren, in der Praxis umsetzen, werden Sie Vollmacht bekommen, wodurch Sie von einem untauglichen zu einem tauglichen Priester werden. Es war der Priesterstamm Levi, es war nur der Priesterstamm Levi, über den Gott der Herr zweierlei sagen ließ. Erstens, und nun lese ich Ihnen drei Bibelstellen, ja? Erstens, Gott sagt, siehe, ich habe die Leviten genommen, oder Levi genommen, aus den Israeliten, sodass die Leviten mir gehören sollen. 4. Mose 3, Vers 12. Zweite Stelle, sie, der Priesterstamm, die Leviten, sind mir als Gabe übergeben aus der Mitte der Israeliten. Ich habe sie mir was genommen. 4. Mose 8, Vers 16. Noch eine Stelle. Siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Israeliten, euch zum Geschenk, als die dem Herrn zu eigen gegeben sind. 4. Mose 18, Vers 6. Ich sage Ihnen, das wird natürlich sinngemäß auch über Israel als solches gesagt, aber so intensiv wird das nur über Levi gesagt. Levi. Gott der Herr hat sich den Priesterstamm Levi als ganz besonderes Eigentum aus Israel heraus erwählt. Und in diesem Sinne sehe ich diese zwei Worte, Leben und Frieden. Leben und Frieden. Gottes Bund mit Levi beinhaltete einerseits, dass Gott sie ganz besitzen wollte, dass er sie als Eigentum haben wollte. Und ich frage Sie, war nicht das eine gewaltige Tatsache? Stellen Sie sich vor, Sie müssen darüber nachdenken. Gott wollte sie besitzen, besitzen, besitzen. Er wollte sie für sich haben, persönlich. Man könnte fast sagen, irgendwie etwas Egoismus oder sowas. Nennen Sie, wie Sie es wollen, aber Gott hat damals gesagt, dieser Stamm, Levi, das ist der Stamm, den ich aus Israel heraus erwähle, für mich persönlich. Er hatte großes Interesse an ihnen. Wenn ein Mensch irgendetwas besitzen möchte, sein Eigen nennen möchte, dann ist das doch etwas, wo nach zuvor sein ganzes Herz ausgegangen ist, bis dass er es besitzt. Und so war es bei Levi. Wir dürfen das einfach nicht zu klein sehen. Gottes Herz verlangte brennend danach, ihn zu besitzen als Eigentum. Und das war die eine Seite seines Bundes, Leben und Frieden. Sehen Sie, das ist so herrlich. Ich gab ihm Leben und Frieden, das ist die eine Seite. Ich habe Levi erkoren, er gehört mir. Mein Eigentum, Leben und Frieden. Was können wir mehr erwarten als das, dass Gott sagt, du gehörst mir? Das hatte Levi gesagt. Nun sollte sich dieser Bund Leben und Frieden aber auch in einer zweiten Weise offenbaren. Es ist gewaltig, sage ich Ihnen. Gott wollte nicht nur Levi als Eigentum besitzen, sondern Levi sollte auch ihn besitzen. Auch das, es wird über keinen anderen Stamm gesagt. Nur Levi. Also einerseits mein Eigentum und jetzt sagt er, und ich ihr Eigentum. Ich lese Ihnen wiederum drei Schriftstellen. Ja? Und der Herr sprach zu Aaron, der erste Levit, ja? Der erste Priester. Du sollst in ihrem Lande kein Erbgut besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben, denn ich bin dein Anteil und dein Erbgut inmitten der Israeliten. 4. Mose 18, Vers 20. Zweite Stelle. Darum werden die Leviten weder Anteil noch Erbe haben mit ihren Brüdern, denn der Herr ist ihr Erbteil. Der Herr, dein Gott, wie er es ihnen zugesagt hat. 5. Mose 10, Vers 9. Dritte Stelle aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 44, 28. Und Erbbesitz sollen die Priester nicht haben. Ich bin ihr Erbbesitz. Auch sollte ihnen kein Eigentum an Land geben in Israel. Ich bin ihr Eigentum. Welch ein Angebot von Seite Gottes aus an Levi. Und sehen Sie, hier sehe ich die Erklärung. Mein Bund mit ihm war ein Bund von was? Leben und Frieden. Auf der einen Seite, Levi, ich habe dich erwählt, du gehörst mir persönlich. Auf der anderen Seite, Levi, ich gehöre dir. Dir ganz persönlich. Was konnte dem Stamm Levi Besseres widerfahren, als dass das geschah? Was konnte Gottes Bund, Leben und Frieden mit den Leviten mehr charakterisieren als die Tatsache, dass er sich ihnen selber zum Erbteil anbot und sie wiederum als Eigentum haben wollte? Also fassen wir zusammen, wenn Gott, der Herr im Malachi 2, Vers 5, über den Bund mit Levi sagt, mein Bund mit ihm war, dass ich ihm Leben und Frieden gab, dann bedeutet es zweierlei. Merken Sie sich das, Priester des neuen Bundes. Zweierlei. Erstens, der Herr erwählte sich den Priesterstamm Levi als besonderes Eigentum aus dem Volk Israel heraus. Zweitens, der Herr gab sich den Priesterstamm Levi als besonderes Eigentum hin. Und jetzt gehen wir zum neutestamentlichen Priestertum. Was fällt uns da auf? Es verhält sich genauso. Genauso. Und das wissen Sie auch. Das wissen Sie auch. Jedes Kind Gottes, das durch die Wiedergeburt zum neutestamentlichen Priesterdienst berufen worden ist, ist was erstens? Das besondere Eigentum Jesu Christi. Und darf was zweitens sein Eigen nennen? Darf Jesus sein Eigen nennen. In Titus 2, Vers 14 heißt es, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, neutestamentliches Priestertum. Oder nochmals das schon zweimal zitierte Wort, 1. Petrus 2, Vers 9. Er sagt, ihr seid das auswärtige Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk was? Des Eigentums. Also zwei klare Beweisstücke, die das Eigentumsrecht des Herrn auf unser Leben bezeugen. Und jetzt die andere Seite. Und er gehört mir. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. Kolosser 1, Vers 27 unterstreicht dies. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Jesus selbst bestätigt das, indem er sagt, ich in ihnen. Ich in ihnen. Christus in mir, Christus in euch, ich in ihnen. Er gehört mir. Oder wir könnten es mit einem Wort zusammenfassen. Ein alttestamentliches Wort. Also diese zwei Dinge, ja? Ich, das Eigentum des Herrn. Er gehört mir. Fassen wir zusammen mit Hoheli 2, Vers 16. Mein Freund ist mein und ich bin sein. Denken Sie über diese Berufung nach, die wir haben als neutestamentliche Priester. Wie gewaltig ist Gottes Bund, Leben und Frieden auch für Sie. Das ist der gleiche Bund wie Levi. Levi, der einzige aus Israel, weil er der Priesterstamm ist. Wir sind alle zu Priestern gemacht. Für uns ist das weggelegt. Diesen Bund. Wir sind Eigentum. Er gehört uns. Und wenn Sie das jetzt neu zu Herzen nehmen, wenn das jetzt anfängt, Sie zu erfüllen, wenn es jetzt so ist, dass Sie sich anfangen, neu darüber zu erfreuen, Ich gehöre ihm, er gehört mir. Wenn Sie das jetzt glauben, wenn Sie das akzeptieren, wenn Sie bereit sind, das in der Praxis umzusetzen, ich gehöre ihm allein, sein Eigentum, er gehört mir. Wenn Sie das in allen Lebenslagen umsetzen möchten, dann haben Sie Vollmacht. Dann bekommen Sie Vollmacht. Dann werden Sie Ihren Priesterdienst so ausrichten, wie Gott es will. Versichere ich Ihnen. Sie müssen nicht beten um Vollmacht. Sie müssen das annehmen, was er Ihnen gegeben hat, Priester des neuen Bundes. Ihnen ganz persönlich. Er sagt, mein Eigentum bist du, Priester des neuen Bundes. Und ich gehöre dir. Mit Christus verborgen in Gott. Denken Sie über dieses Wort nach. Wenn Sie das tun, dann haben Sie Vollmacht. Oder muss der Herr, jetzt zitiere ich das Alte Testament, sich hinsetzen und die Söhne Levis läutern, wie man Silber läutert? Sie kennen doch die Stelle. Er setzt sich hin, er läutert, er reinigt die Söhne Levis. Es ist immer positiv, wenn der Herr das macht. Aber denken Sie, dass es ihn freut, Silber zu läutern, das er schon einige Mal geläutert hat, gereinigt hat. Dank, Herr, dass du es tust, aber besser wäre es, wir nehmen ganz neu das in Anspruch, was er den Priestern gegeben hat. Der Bund des Lebens und des Friedens. Ich gehöre ihm, er gehört mir. Wenn wir das in alltäglichen Leben praktizieren, in allen Dingen einfach sehen, daran denken, dann haben wir Vollmacht. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Die untauglichen Priester. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!